Alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Sag deine Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hallo ihr lieben Babys. Ihr lieben Hi Babys. Es gibt doch so eine... Manchmal haben doch Leute so eine Community und dann nennen die, also da haben die so einen Namen, so eine Brand und dann nennen die ihre Community so mega süß nach ihrer Brand. Also zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, ich muss jetzt gerade überlegen, was kann ich euch da nennen, um euch verständlich zu machen, was gerade in meinem Kopf passiert. Ich merke gerade, ich bin einfach in die Folge reingesprungen. Ich komme gleich noch aufs Thema zu sprechen. Aber ich meine sowas wie zum Beispiel Karmuschka, ne? Carmen Knoll auf Instagram. Riesengroß ist die Frau doch, oder? Karmuschka. Und die nennt alle ihre FollowerInnen aus der Community Karmuschkis. Meine kleinen Karmuschkis. Und irgendwie dachte ich so gerade, es wäre so süß, wenn ich da auch was hätte. Hallo ihr, hi ihr, ne? So irgendwie. Naja, also falls da jetzt gerade jemand von euch den Einfall hat und sagt, oh Isa, du könntest uns doch einfach so und so nennen, wir könnten doch einfach die Diddledüs, die werden, schreibt es mir. Das fände ich mega, das fände ich voll geil. Oh, das will ich mir direkt auf mein Vision Board für 2026 packen, so ein Code Community Name. Na gut, okay, das war eine kleine Vorab-Geschichte. Hallo, schön, dass ihr da seid. Genauso spontan, wie ich in die Folge reingesprungen bin, ist eigentlich auch das Thema entstanden. So süß, weil es sind ja nicht alle Podcast-Hörerinnen auch auf Instagram. Und dann kriege ich oft auch wirklich ganz süße Feedback-E-Mails von Menschen, die sagen, oh, ich wollte mich schon lange mal bei dir melden, aber ich bin nicht auf Insta. Also ihr könnt mir auch immer super gerne E-Mails schreiben. Und da hat die eben geschrieben, dass ihr mein Adventskalender jeden Tag so gut tut und hat sich mega süß bei mir bedankt und meinte so, ja, es hat bei ihr wirklich was geschiftet und sie hat dieses Jahr in der Adventszeit sich vorgenommen, viel weniger zu machen und irgendwie ganz viel einfach spontan gestrichen. Und dieses Nichtstun, das tut ihr gerade so gut und sie lässt sich da gerade so voll reinfallen und merkt gerade so, wie ihr ganzes System aufatmet und hat sich da bei mir bedankt. Und dann war das irgendwie ein absolutes gedankliches Feuerwerk, das sie dann entfacht hat, weil ich dann dachte, also ich musste dann darüber nachdenken und ja, sie hat so recht. Und im Grunde predige ich das ja auch in so vielen Folgen, diese Entschleunigung, dieses einfach langsamer werden oder dieses ja aus dem Takt der anderen einfach rausgehen, wenn man merkt, kann ja irgendwie auch gar nicht anders, ne? Wenn man jetzt merkt, so das Kind ist einfach besonders und anders als der Großteil der anderen Kinder im selben Alter und es braucht für manche Dinge einfach ja einen anderen zeitlichen Rahmen. Und so bin ich auf die Folge von heute gekommen. Ich hatte eigentlich was anderes vor und jetzt ist es ja die drei größten Learnings aus 2025 geworden. Ich freue mich voll auf die Folge. Die kommt so wirklich gerade direkt aus meinem Herzen und auch beflügelt durch diese schöne E-Mail, die ich da heute früh lesen durfte. Und bevor wir reinstarten, die Babys wissen schon, was jetzt kommt, ne? Ich habe schon die Augen zu. Du auch? Einmal kurz einchecken hier. Jetzt ist gerade Hi-Baby-Zeit. Das heißt, wenn du diese Folge gerade hörst, wenn du mir gerade zuhörst, dann machst du gerade was für dich. Dann gönnst du dir gerade ein bisschen Podcast-Zeit. Ich hoffe, es ist Quality-Time für dich, mich auf den Ohren zu haben. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und ich finde das richtig cool, dass du das gerade für dich machst. Und mach dir das auch einfach mal bewusst. Werde mal bewusst darüber, dass es gerade deine Zeit ist. Guck mal, wie es dir gerade im Moment eigentlich geht. was los ist bei dir. Was vielleicht heute früh los war, heute Mittag, die ganze Woche, das ganze Jahr. Und drück mal so gedanklich auf Pause. So wie in, war das die erste Adventskalenderfolge. Das fand ich ein so schönes Bild, die Schneekugel, ne, wo ihr einfach mal kurz dabei zuschauen, wie der innere eigene Schnee, der vielleicht gerade ganz schön dolle aufgewirbelt ist, lasst ihn mal zur Ruhe kommen und sinken, die einzelnen Schneeflocken in deinem Alltag. Und jede Schneeflocke kann ja auch kann für was stehen, für ein To-Do, für eine Sache, die dir gerade auf der Seele brennt, für irgendwas, was dich stresst und Hektik in dir generiert. Atme tief in den Bauch ein, stell dir vor, du atmest Entspannung und Optimismus und Freude ein, lächle gerne mal, halt die Luft, wenn du magst, kurz an und dann darfst du tief und vollständig durch den Mund ausatmen und dir gerne dabei vorstellen, wie all die Anspannung, all der Stress von dir abfällt und du das einfach mit der Luft ausatmest. Genau. Und wie ich heute da bin, habe ich, glaube ich, gerade schon im Intro erzählt, ne? So, dass ich jetzt diese Mail gelesen habe. Ich glaube, das reicht. Das habe ich heute einfach vorgezogen. Lasst uns doch einfach direkt reinstarten in das Thema der heutigen Folge. Meine drei größten Learnings aus dem Jahr 2025. Das erste Learning oder das erste große Learning, wo ich so das Gefühl habe, das habe ich in diesem Jahr so oft gedacht und vor allem jetzt in den letzten Monaten auch irgendwie auf einer ganz anderen Ebene begriffen, ist, das Leben verläuft zyklisch. Oder um eine andere Metapher zu nehmen, an die ich da auch gleich denken musste, eigentlich für mich sogar passender, das Leben verläuft in Wellenbewegungen. Und damit meine ich, es darf natürlich sowieso Tage, aber eben auch Wochen, Monate und sogar Jahre geben, in denen wir uns zurückziehen, in denen wir weniger powern, in denen wir zur Ruhe kommen, in denen wir Kräfte sammeln, um dann, so wie das Meer, ne, nach einer Welle, zieht sich das Wasser vom Strand erstmal wieder zurück. Man denkt so, wenn man das jetzt nicht kennen würde, ne, würde man denken, Wasser, kommt zurück. Aber es kann ja nicht immer nur eine Welle und noch eine Welle und noch eine höhere Welle und noch eine höhere Welle, sondern das Wasser zieht sich erstmal wieder zurück, um dann wieder anzurollen. Und das ist mir jetzt in diesem Jahr mehrfach, ja, irgendwie hat es mein Leben berührt. Zum einen war bei uns im Jahr 2025 die bewusste Entscheidung, dass wir bei unserem Sohn die Therapien reduzieren. Und ich hatte davor erstmal Schiss. Ich hatte davor echt Angst und dachte mir so, boah, aber er braucht es doch, ne? Er bräuchte das alles und es ist alles so wichtig und es ist alles so wertvoll und es ist alles so gut. Und wenn man sich bestimmte Dinge durchliest und sich mit bestimmten Therapieformen auseinandersetzt, klingen die ja alle total gut. Und ich bin dann oft auch so, dass es mich total unruhig macht und in mir so dieses, irgendwas geht da an, das sagt, du musst das alles ausprobieren, du musst für dein Kind echt, du, du musst dem alles ermöglichen. Vielleicht ist das das Wundermittel, vielleicht ist das das, was jetzt irgendwie kickt und was bringt. Und trotzdem haben wir für uns gesagt, nee, wir fokussieren uns jetzt auf eine Sache und wir lassen das andere jetzt einfach mal komplett weg. Und es hat mir Angst gemacht in dem Moment. Und im Nachhinein muss ich sagen, war das eine so goldrichtige Entscheidung, einfach mal da irgendwo die Luft rauszunehmen, ne? So diese Entspannung reinzugeben. Und mir ist klar geworden, dass ich ein völlig falsches Bild davon hatte, ne? Mit der kindlichen Entwicklung, weil ich eben auch so dachte, ja, die Frühförderung, die ist so verdammt wichtig und da müssen wir eigentlich alles mitnehmen, denn je älter das Kind wird, desto schwieriger wird es, das alles zu lernen und so. Auf jeden Fall. Das will ich überhaupt nicht absprechen. Ich finde Frühförderung verdammt wichtig. Und ich durfte lernen, dass Frühförderung nicht ausschlaggebend in Therapiesitzungen passiert, in einmal die Woche 45 Minuten irgendwo bei einer Therapeutin, ob es jetzt Logo ist, Ergo oder Physiotherapie oder was auch immer, sondern vor allem im Alltag, wenn wir mit unseren Kindern zugewandt in Verbindung umgehen. Also wenn das Kind, ne, also wenn ich zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man lässt jetzt ein Jahr lang die Ergotherapie weg. Das war jetzt bei uns nicht der Fall, aber ich mache jetzt mal das Beispiel. Man lässt jetzt bei dem Kind ein Jahr die Ergo weg, weil man sagt, okay, wir haben gerade einfach andere Themenpunkte. Wir wollen jetzt mal ein bisschen entschlacken und gucken, dass er da einfach oder sie da irgendwo einen Fortschritt macht. Und dann denkt man im ersten Moment, boah, shit, ne, jetzt bleibt das Thema Ergo komplett auf der Strecke. Und plötzlich hast du statt Ergo irgendwie mehr Zeit, vielleicht mit deinem Kind auf den Spielplatz zu gehen oder mit deinem Kind zu backen. Oder das Kind sucht sich dann ja auch oft die Spielfelder aus, die irgendwo intuitiv nur für das Kind auch gerade cool sind und gut sind. Und man merkt dann plötzlich so, okay, wow, wenn ich das achtsam gestalte, dann ist ja irgendwie in allem Ergo drin. Ne? So, also man kann in allem so ein bisschen was irgendwo rein verpacken, wenn man jetzt als Eltern da so aktiv einfach auch und interessiert mit dabei ist, was ich weiß, es ist verdammt viel verlangt. Und es ist bei mir auch echt nicht so, dass ich das jede Woche mache. Nur das ist so mein erstes großes Learning gewesen, dass man oft, wenn man Sachen reduziert und wenn man Sachen streicht und wenn man denkt, okay, das ist irgendwie gerade alles viel fürs Kind, uff, jetzt hole ich mein Kind im Dezember jeden Tag um 10 Uhr von der Schule ab, weil im Dezember gerade so viel abgeht, dass das nach 10 Uhr gar nicht mehr aufnahmefähig ist und ich verhindere so vielleicht ein autistisches Burnout, jetzt mal als Beispiel, dann hat man die Angst, oh Gott, jetzt verpasst mein Kind so viel in der Schule. Aber vielleicht ist gerade dieses Druck rausnehmen, Luft geben, Raum geben, viel sinnvoller für das Kind, weil es dann Dinge in Ruhe verarbeiten kann. Und dann machen die manchmal so einen Schub, ne? Kennt ihr das? Also ich hatte das zum Beispiel auch in den Sommerferien. Normalerweise lesen wir regelmäßig mit unserem Sohn, einfach so, ne? um das Lesen zu fördern und zu unterstützen, gucken wir, dass wir mehrmals die Woche mit ihm lesen. In den Sommerferien haben wir gar nicht gelesen, wirklich. 6 Wochen lang hat der Junge kein einziges Buch in der Hand gehabt und hat überhaupt gar nichts gelesen. Und dann ist mir das so, in der ersten Woche nach Sommerferien dachte ich auch so, oh shit, ne, wir haben das voll schleifen lassen. Und als wir dann wieder damit gestartet sind, war ich so überrascht, weil er so einen Sprung gemacht hat. Und das Lesen plötzlich so viel besser wurde, obwohl wir überhaupt nichts im Sichtbaren dafür gemacht haben. Ne? Und das ist ja, also ich das höre ich immer wieder und ich glaube, das kennt ihr auch von euch, wenn man Dinge ruhen lässt. Also es ist auch wie zum Beispiel bei so einer Entscheidungsfindung. Vielleicht kennt ihr das auch. Wenn ihr unbedingt jetzt eine Entscheidung treffen müsst oder ihr sucht nach irgendetwas, zum Beispiel ihr sucht nach irgendeinem coolen Namen für ein neues Produkt, jetzt mal als Beispiel. Oh, und ihr dreht euch darum und ihr habt da Druck drauf und ihr müsst jetzt unbedingt, boah, um 13 Uhr ist die Deadline, da will euer Chef diesen, ne, von jedem irgendwie einen coolen Vorschlag. Und da ist manchmal ja auch das Beste, was man tun kann, den Computer ausmachen, runter in die Kaffeebar gehen und sich erstmal einen Kaffee holen, raus irgendwie mit einer Kollegin kurz eine Runde durch den Park gehen und was völlig anderes machen. Und dann kommt dir vielleicht plötzlich der Gedanke. Ne? Also das ist so das, was ich damit sagen möchte, dass das Leben einfach zyklisch oder in Wellen verläuft. Und nicht nur jetzt in Bezug auf Förderung bei Kindern mit vielleicht auch besonderem Förderbedarf, sondern auch bei einem persönlich. Und das ist mir eben auch dieses Jahr passiert. Ich habe Anfang des Jahres, oh, da war bei mir so die Luft draußen. Ne? Also wer hier regelmäßig zuhört, weiß, dass ich da zwei Fehlgeburten hinter mir hatte in kürzester Zeit. Und ich war völlig down. Ich hatte keine Energie mehr und habe wirklich monatelang zum Beispiel überhaupt gar nichts auf Instagram gemacht. Und für mich als Podcasterin ist es schon schwierig. So. Und dann hatte ich jetzt im Dezember ein Jahrestreffen von so einer Gruppierung von selbstständigen Frauen, wo ich mit dabei bin. Und wir sind super intim und ehrlich mit uns. Und dann haben wir eben auch so einen ehrlichen Jahresrückblick gemacht. Und ich habe dann auch zurückgeschaut und habe so gesagt, boah, also dieses Jahr war beruflich nicht so der Knaller. Also ich bin eigentlich alle Jahre gewachsen und es gab immer einen Fortschritt, aber dieses Jahr bin ich rückläufig. Ne? Also ich habe kein Wachstum gemacht, ich bin gesunken. Und ich wusste das ja auch zu Beginn. Ich habe mich auch bewusst dazu entschieden, diesen Podcast komplett auf Neurodivergenz zu münzen. Im Wissen, dass vielleicht auch ganz viele Mainstream-Hörerinnen jetzt abspringen oder ich auch nicht mehr so easy von neuen Hörerinnen gehört werde, weil da die Schranke davor ist, oh, das ist Neurodivergenz. Ja, natürlich, ich glaube, die Tipps, die ich gebe, sind für alle gut, aber ich möchte einfach wirklich neurodivergente Familien im Kern denken. Und für andere ist es eh gut, ne? So, ihr versteht, was ich meine. Und es war eine ganz klare Herzensentscheidung von mir. Ich habe das einfach ganz bewusst gemacht und wusste, das wird jetzt erstmal rückläufig sein, weil das eine super krasse Nische ist. Und dann habe ich das eben so in diesem Jahresrückblick erzählt und meinte auch so, ja, es ist schon krass, ne, wenn man jetzt nicht immer dranbleibt und immer macht und immer tut, du siehst es sofort in den Zahlen wieder. Und dann hat eben auch so eine ganz liebe Freundin, würde ich sagen, zu mir dann auch gesagt, ja, und Isa, auch das darf sein. Du hast ein echt hartes Jahr gehabt. So der Start in dein 25, der war echt heftig. Und wenn du dir da nicht irgendwo die Zeit nimmst, um wieder zu Kräften zu kommen, wann denn dann? Und das fand ich auch so schön, weil ja, ich habe so einfach mal 4 Monate oder was kein Instagram gemacht und die Welt ist nicht untergegangen. Also auch bei euch selbst, wenn ihr merkt, so pflegende Elternschaft ist extrem kräftezehrend und man hat dann auch schnell ein schlechtes Gewissen, wenn man mal weniger macht und weniger gibt und trotzdem ist es so wichtig, dass wir ab und zu auch mal wie die Wellen, ne, uns zurückziehen, damit wir Kräfte sammeln, damit wir auftanken, um dann wieder hochzukommen. Und ich habe mal geguckt, was die Forschung dazu sagt, ne, so dass das Leben eben in Wellen läuft und dass Menschen einfach Pausen brauchen und nicht, und vor allem auch Kinder nicht so, ne, dass die auch davon profitieren, wenn sie zum Beispiel nicht in Dauertherapie sind, sondern man da auch mal sagt so, hey, wir setzen uns mal bewusst 3 Monate aus und lassen das alles sinken und sacken. Und in der Entwicklungsforschung ist ziemlich klar bewiesen, dass sich die Entwicklung eines Kindes, dass die nicht linear verläuft, dass sich Kinder in Sprüngen entwickeln und nicht wie auf so einer geraden Linie. Also bei Körperwachstum und motorischer Entwicklung sowieso, da ist es gut belegt, ne? Dass es einfach Phasen gibt, da springt es hoch und dann gibt es einfach wieder Phasen, da passiert gefühlt so gar nichts. Und dann macht das Kind wieder einen Sprung. Das kennt ihr vielleicht noch aus der Kleinkindphase, ne? Und beim Gehirn ist es genauso. Also auch da gibt es so kritische Zeitfenster, nennt man das in der Therapie zum Beispiel, wo der Mensch, vor allem eben auch dann das Kind, besonders flexibel ist, ne? Wo besonders viel Lernen möglich ist. Und dann gibt es aber auch wirklich belegt, wissenschaftlich belegt, ruhigere Phasen, wo das Gehirn das Gelernte erstmal wieder integriert. Und wenn es in diesen Phasen weiter konstant, linear zugeballert wird, dann funktioniert es einfach nicht so gut. Und es ist ja auch nur logisch, dass wenn Eltern und Kinder durch zu viele Therapien permanent im Stress sind, dass dann die Aufnahmekapazität des eigenen Nervensystems sinkt, sowohl bei uns als auch bei unserem Kind. Und tatsächlich kann da eben eine Pause, und das darf dann auch wirklich mal eine Pause über mehrere Monate sein, kann die Voraussetzung dafür sein, dass Entwicklungssprünge überhaupt erst wieder möglich werden. Die Lernpsychologie, die bestätigt das auch nochmal. Neues Verhalten und neue Fähigkeiten stabilisieren sich über Wiederholung, Schlaf, freie Spielzeit und unverplante Phasen. Also man braucht einfach wirklich diese Wellenbewegungen, um neue erlernte Fähigkeiten zu integrieren. Und chronischer Stress macht übrigens, also finde ich auch spannend, chronischer Stress macht genau das Gegenteil. Also Menschen, Kinder wie Erwachsene, die unter chronischem Stress leiden, reduzieren ihre Lernfähigkeit und Flexibilität. Und natürlich ist es gerade für Kinder, die ohnehin ein empfindliches Nervensystem haben, relevant. Und deshalb, es ist nicht faul und es ist auch nicht verantwortungslos, wenn man mal ein Jahr keine neue Therapie macht oder wirklich auch mal ein Jahr bei einer Sache pausiert, sondern im Gegenteil, es ist oft genau das, was das Nervensystem des Kindes und eventuell auch das des Elternteils gerade braucht. Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Und mein zweites Learning, das baut so ein bisschen darauf auf, und es ist super verwandt, auch mit dem ersten, finde ich, und trotzdem unterscheidet es sich nochmal. Ich würde es so zusammenfassen, indem ich sage, das zweite Learning ist, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Was will ich damit sagen? Also ich will damit sagen, dass wir oft der Meinung sind, ein Kind ist jetzt in dem und dem Alter und müsste eigentlich das und das tun und das können oder sich für das und das interessieren. Also zum Beispiel, jetzt sollte mein Kind ja langsam wirklich mal Interesse an Freundschaften haben, ne? Oder jetzt ist es eigentlich Zeit, dass mein Kind Laufrad fährt, Roller fährt, Fahrrad fährt, schwimmen lernt, einen Purzelbaum macht und so weiter und so fort. Und da hatte ich jetzt auch in diesem Jahr das große Learning, dass Kinder einfach dann Interesse an den Dingen zeigen, wenn sie soweit sind. Und dass man sich da auch so ein bisschen rein entspannen darf als Eltern. Also es bringt nichts, wenn du der Meinung bist, dein Kind ist jetzt einfach bereit oder sollte jetzt bereit sein, das und das zu können. Denn du wirst das nicht forcieren können. Das Einzige, was du machst, ist, dein Kind und dein Umfeld und vor allem auch dich selbst zu stressen. Wenn du jetzt der Meinung bist, oh, also so, keine Ahnung, ne? Mein Kind ist jetzt 3 und jetzt sollte das einfach Fahrrad fahren können. Und dann gibt es ein Fahrrad und dann wird es geübt und geübt und das Kind hat eigentlich gar keine Lust und du übst es. Und das ist auch so dieses, man hat oft das Gefühl, man muss als Eltern den Kindern immer alles Mögliche bieten und anbieten, damit sie diese Entwicklung mitmachen. Weil man ja auch weiß, so je jünger die sind, desto einfacher lernen sie es. Das, natürlich ist da was Wahres dran. Je jünger ein Kind ist, desto intuitiver und desto problemloser lernst du es, weil es vielleicht auch noch gar nicht so dieses ganze Verkopfte so dabei hat. Ich denke jetzt gerade an Skifahren. Ich habe auch Skifahren gelernt, da war ich 3. Im Nachhinein echt krass, ne? Mega klein. Ja, mein Papa ist so ein krass begeisterter Skifahrer einfach und der hat mich direkt mit auf die Piste genommen und dann sind wir da losgedüst. Und man denkt dann so, ja, das ist natürlich cool, wenn man es dem Kind einfach von klein auf beibringt und das stellt sich auf die Skier und fährt einfach mit runter. Geht viel einfacher, geht viel schneller, als wenn du es einem 16-Jährigen beibringen willst, nochmal klar. Und gleichzeitig ist es halt so, das Kind wird auch irgendwann von alleine Interesse zeigen an bestimmten Dingen. Und auch dann an den Dingen, die zu dem Kind passen. Und ich sehe es immer häufiger bei uns, was heißt immer häufiger? Nee, es ist nicht häufiger, aber es ist einfach sehr präsent in der Gesellschaft, überall, wo ich hingucke, dass wir Eltern, wir wollen das Allerbeste für unser Kind. Ne? Wir wollen es fördern, wo auch immer es geht. Und wir fangen an mit Kinderturnen, mit musikalischer Früherziehung, mit Babyschwimmen, mit Krabbelgruppen, um in allen Bereichen, in allen Ebenen unser Kind immer auf dem Maximum zu haben, ne? Um das Beste dem Kind mitzugeben. Und ich weiß, dass wir das aus einer vermeintlich total guten Absicht machen. Und gleichzeitig dürfen wir uns da auch mal fragen, machen wir das wirklich für unser Kind? Also ist das jetzt wirklich komplett selbstlos, dass wir der Meinung sind, wir wollen unser Kind da unterstützen und dem was Gutes tun? Oder geht es da doch um unser eigenes Ego? Dass wir das Gefühl haben, oh je, also ich muss jetzt mein Kind auch irgendwo in die Musikschule packen. Ne? Also hier lernen gerade alle Nachbarskinder irgendein Musikinstrument. Mein Kind kann doch kein Musikinstrument, ne? Mist, oh Gott, ne? Also da muss ich jetzt aber, vielleicht sollte ich doch mal eine Probestunde und hier und da. Aber das Kind hat es von sich aus noch überhaupt nie geäußert. Weiß ich nicht. Also ich kann es voll nachvollziehen, weil ich bin auch eher so, ne? Also das sind ja meine eigenen Learnings, die ich jetzt gerade hier erzähle. Und da war eben auch so für mich das Learning und bei uns war das große Thema, das ist jetzt auch nochmal ein sehr persönliches Detail, aber bei uns war dieses Jahr das große Thema Schwimmen lernen. Und wir haben das jetzt, also ich versuche das seit drei Jahren. Also ich bin zuerst auch so ganz klassisch davon ausgegangen, ne? So zwischen 3 und 4 lernt das Kind schwimmen. Ich habe das damals auch so früh gelernt. Ne? Ich habe es gar nicht groß hinterfragt. Für mich war das klar. Und dann war so, auch in meiner Familie war dann so, ah ja, wenn wir dann zusammen in Sommerurlaub gehen, dann bringen wir deinem Kind Schwimmen bei. Und ich so, ja, auf jeden Fall cool. Und dann merkst du plötzlich so, oh, es läuft irgendwie gar nicht, ne? Es funktioniert irgendwie nicht. Und wir haben so vieles getan, damit unser Sohn schwimmen lernt. Dann ist jetzt in der Schule Schwimmen in der Schule einfach als Fach. Und unser Sohn hat inzwischen das Schwimmen komplett verweigert. Und das war ein großes Thema und da haben wir viel auch mit der Lehrerin gesprochen, wie man damit umgehen soll. Und ich bin dann am Ende auch zu dem Entschluss gekommen zu sagen, ich habe keine Lust mehr, meinen Sohn mit irgendwelchen Belohnungen dazu zu bringen, in dieses scheiß Schwimmbecken reinzusteigen. Was soll das? Natürlich wäre es schön, wenn er schwimmen lernt. Natürlich wäre das wünschenswert. Aber wenn er jetzt keinen Bock hat, in diesem kalten Schulschwimmbad zu schwimmen, wo irgendwie eben auch noch andere Gruppen sind und es einfach wild ist und laut ist und das Wasser ist unangenehm und kalt und es ist früh morgens und es, ne, so, es ist alles so gehetzt. Zack, Schulschwimmen habe ich gehasst. Das war für mich das Allerschlimmste. Ich wäre so froh gewesen, wenn man da einfach gesagt hätte, ja, macht es freiwillig, jeder, der will. Und ich verstehe auch, warum das nicht der Fall ist, weil es ist total wichtig, dass Kinder schwimmen lernen. Nur bei uns jetzt in unserem Fall haben wir uns dazu entschieden, der Klassenlehrerin zu sagen, unser Sohn schwimmt nicht mit. Und das entscheiden wir als Eltern, denn je mehr Druck wir auf dieses Thema gebracht haben, je mehr man ausprobiert hat, ja, und dann kam eben auch die Idee, so ja, mit einem Belohnungssystem zu arbeiten und finde ich eh schwierig, weil da geht es ja auch so um dieses Intrinsische. Will das Kind das jetzt nur wegen der Belohnung und ist das jetzt das wirklich wert, dass man das so macht? Oder was erreicht man damit eigentlich? Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, nein, er muss nicht mitschwimmen. Und das ist eben auch so eine Entscheidung gewesen, wo ich für mich dann gesagt habe, ich vertraue jetzt einfach darauf, dass die Zeit noch kommen wird. Und wenn ich in 10 Jahren zurückblicke und mir dann denke, oh Gott, ne, also jetzt denke ich mir so, boah, wie kann das sein? Wie kann er einfach noch nicht schwimmen? Wie kann das sein? Wieso? Ne? Alle um ihn herum schwimmen. Und wir haben schon so viel gemacht. Wir hatten 4 Monate lang einen Individuallehrer, der mit ihm alleine in einem körperwarmen Wasser schwimmen geübt hat. Ne? Und jetzt sind wir sind immer noch bei Null irgendwo. Und auch da habe ich jetzt einfach gelernt in diesem Jahr, ja, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ich habe gar keine große Wahl. Also ich kann ihn jetzt stressen und mich stressen und uns stressen und wir können ihm irgendwie ein schlechtes Gefühl geben und mit Zwang und mit Druck und mit Belohnung arbeiten. Oder wir lassen es einfach sein und vertrauen darauf, dass es dann kommt, wenn er dazu bereit ist. Und auch da eben wieder auf den ersten Punkt zurückzukommen. Wenn man loslässt, wenn man locker lässt, habe ich die größten Überraschungen bisher bei meinen Kindern erlebt. In dem Moment, wo ich aufgebe nur und sage, okay, weißt du was? Vergiss es. Das muss ich jetzt nicht mehr durchziehen. So nach dem Motto, ja, du hast gewonnen, ich lasse das Thema sein, kommt das Kind plötzlich von ganz alleine und sagt, hey, gehen wir mal wieder schwimmen, Mama. Und auch zu diesem Learning von mir habe ich ein bisschen recherchiert und mal nachgeguckt, ob das individuelle Gefühl von mir, ob das irgendwie auch wissenschaftlich belegbar ist. Und da gibt es die Self-Determination Theory. Die kommt aus der Motivationstheorie und ist eine der erfolgreichsten Motivationstheorien. Und die besagt, dass Autonomie der Motor für echte Motivation ist. Also Menschen, Erwachsene wie Kinder, brauchen 3 psychologische Grundbedürfnisse, damit sie sich gesund entwickeln. Das ist zum einen Autonomie, also ich darf mitbestimmen und ich werde nicht ständig da irgendwie hingezogen und muss das machen, was meine Eltern für richtig halten. Das zweite ist Kompetenz, also dass ein Kind erleben kann, ich kann das. Und das dritte ist Verbundenheit, also dass man sich so angenommen und gesehen fühlt, wie man ist. Und Eltern, die Autonomie unterstützend erziehen, also die Option anbieten und Gründe erklären und Gefühle ernst nehmen, fördern eben nachweislich mehr intrinsische Motivation, also Motivation, die wirklich aus dem Kind herauskommt, ein besseres psychisches Wohlbefinden, mehr Kooperationsbereitschaft und ein stabileres Selbstkonzept bei den Kindern. Und das habe ich wirklich am eigenen Leib erfahren dürfen, dass das absolut stimmt. Also ja, dieses Learning ist im Grunde, dass wir Fähigkeiten, Interessen, Freundschaften und so weiter nicht reinziehen können ins Kind. Wir können das Kind da nicht reinschubsen, sondern die wachsen, wenn Interesse, Reife, und die Reife ist immer individuell, und Sicherheit da sind. Und wenn Kinder das Gefühl haben, dass ihr Tempo dafür okay ist. Und das dritte Learning, das ich in diesem Jahr hatte, ist eins, das zieht sich jetzt schon über ein paar Jahre hinweg, aber ich glaube, in diesem Jahr hat sich das nochmal mehr rauskristallisiert, weil wir einfach total viel schönes Feedback auch dazu bekommen haben. Ich bin immer noch am Überlegen, wie ich das am besten ausdrücken kann. Also das Learning heißt eigentlich, mach keine Geheimniskrämerei aus der Besonderheit deines Kindes. Also bausch die Dinge nicht so auf, druck's nicht so herum, red nicht so um den heißen Brei, sondern, das ist meine ganz individuelle persönliche Erfahrung, geh damit so offen und so locker um, als würde es sich um sowas, ja, Alltägliches handeln wie die Lieblingsfarbe des Kindes oder so, ne? Oder als würde man halt sagen, ja, also mein Kind ist super, super begabt im Sport. Mein Kind ist mega sportlich, die hat mit 2 schon einen Purzelbaum gemacht, ne? Ganz, ganz von alleine einfach so. Es läuft mega gut. Oder, oh, mein Kind ist ein super spezieller Esser und isst irgendwie nur Nudeln oder so. Genau so mit dieser Leichtigkeit, mit dieser Lockerheit, dass man da einfach drüber redet und sagt, ja, also mein Kind ist neurodivergent, mein Kind hat eine Behinderung und mein Kind ist Autistin, mein Kind hat ADHS. Und je lockerer und je leichter wir das nehmen und einfach sagen, das ist eine Form neuronaler Vielfalt, das ist einfach eine Form von menschlichem Sein. So wie ich so bin, so bist du so. Und jedes Gehirn ist verschieden und dein Gehirn ist einfach nur mal so verschieden, dass es dafür eine Bezeichnung gibt. Und die heißt ADHS oder die heißt Autismus. Wir haben da wirklich jetzt in diesem Jahr so viel schönes Feedback dazu bekommen, wie glücklich eigentlich und wie unbelastet und wie viel Leichtigkeit unser Sohn in seinem Alltag hat. Und viele haben uns da einfach so das Feedback gegeben, dass sie der Meinung sind, dass es daran liegt, wie locker und wie leicht und wie unbeschwert wir einfach mit dem Thema umgehen. Und wie, ja, das ist einfach bei uns, ne, es wird einfach so gesagt, ne, ich sage, oh ja, das liegt halt wahrscheinlich daran, dass du Autist bist. So, wenn er sich wegen irgendwas beschwert oder wenn irgendwas ist. Und es ist für mich einfach inzwischen überhaupt, es hat nichts Negatives mehr, wenn ich das sage. Und es ist so krass, weil ich noch weiß, wie ich in der Folge, in der ich euch erzählt habe, so, mein Sohn ist Autist, ne, das Coming Out, als ich diese Diagnose dann für unseren Sohn da bekommen habe. Ich glaube, das habe ich erwähnt, dass ich das erste halbe Jahr konnte ich diesen Satz nicht aussprechen, ohne in Tränen auszubrechen. Weil es für mich so krass war. Ich kam nicht klar drauf. Ich dachte immer nur wie immer wieder und immer wieder und immer wieder so, scheiße, unser Sohn ist Autist, unser Sohn ist Autist. Fuck, unser Sohn ist Autist, oh mein Gott. Nur damals wusste ich auch einfach noch so wenig über Autismus und war so, ja, ich hatte so viele Vorurteile und war so angstbehaftet in manchen Momenten. Und inzwischen ist es einfach so, dass wir das auch wirklich fühlen, wenn wir zu ihm sagen, ja, mei, das ist halt, weil du Autist bist. Ja, pff. So. Es ist genauso wie irgendwie, ne, wenn ich jetzt draußen auf dem Weihnachtsmarkt bin und mich beschwere und sage, oh, ich friere so, und sagt auch mein Mann, ja, du bist halt super wärmeempfindlich. Du frierst ja ständig. Ist jetzt auch nicht groß die Überraschung, oder, Isa? Ja, hat er recht. Und um dieses individuelle Learning auch nochmal so auf eine kleine Metaebene zu heben, nochmal ein bisschen aus einer Entfernung da drauf zu gucken, geht es da ja auch im Kern um Stigma und Identitätsentwicklung. Und Kinder spüren einfach, wenn wir Eltern die Besonderheit des Kindes als Drama ansehen, wenn das ein Geheimnis bleiben soll, wenn es möglichst niemand wissen soll, oder wenn wir das als Defekt ansehen, das spüren Kinder, die haben so feine Antennen, auch wenn die das nicht direkt euch wiedergeben und ne, das ist natürlich, also die finden dafür keine Worte, aber sie fühlen, mit mir stimmt irgendwas Grundlegendes nicht und das darf niemand wissen. Und wozu führt das? Das führt zu Scham, zu Rückzug und zu innerer Unsicherheit und nicht selten auch zu psychischen Symptomen. Und es gibt tatsächlich neuere Studien, die angeschaut haben, wie sich autistische Menschen, die sich ganz klar mit dem Autistischsein identifizieren, wie das positiv auf ihr Wohlbefinden wirkt, dass solche Menschen weniger Depressionen haben und auch weniger internalisierte Scham haben. Und natürlich macht es extrem viel aus, wie Eltern mit dem Kind über das Autistischsein gesprochen haben, wie offen sie damit umgehen, wie ehrlich sie damit sind. Und ich kriege dann oft als Gegenargument zu hören so, ja, aber im Grunde verpassen wir unserem Kind ja dann ein Label, ne? Im Grunde stecken wir unser Kind dadurch in eine Schublade. Und ich sag mal so, euer Kind ist Autist oder ist Autistin oder ist hochsensibel oder hat ADHS, das ist ja so. Das klebt ihr ja nicht erst mit einem Sticker oder indem ihr drüber sprecht drauf, sondern das Kind hat das. Und indem ihr dieser Sache einen Namen gebt, normalisiert ihr es viel mehr, finde ich. Wenn das Kind genau weiß, ach okay, im Kindergarten finden es alle Kinder voll geil, in der Turnhalle wild kreischend durch den Raum zu rennen und irgendein Spiel zu spielen oder so. Und ich bin das einzige Kind, das das total schrecklich findet und das dann einfach nur in der Ecke stehen und weinen will. Das findet das Kind wahrscheinlich erstmal schlimm und denkt, oh Gott, ich bin anders als all die anderen. Warum bin ich so? Ich bin blöd. Ich bin nicht liebenswert. Und wenn man dem Kind dann erklärt, nee, das ist einfach, weil du hochsensibel bist und das ist eine Besonderheit, genauso wie die einen Kinder nun mal keine Äpfel essen mögen, ne? Das ist jetzt einfach nur, das muss man schon so, kann man jetzt nicht direkt so lapidar einfach so erklären, ne? Aber dass man dem Kind das dann einfach dafür einen Namen gibt und das eine Erklärung gibt und dann kann das Kind das plötzlich auch verstehen und sagen, ach so, okay, ja gut, es ist mir einfach dann zu wild und es ist mir zu laut und es ist mir zu unstrukturiert. Und es ist nicht, weil ich komisch bin, sondern weil ich einfach hochsensibel bin. Und dadurch nehmen wir ja auch das Dramatische aus so einer Diagnose oder aus so einer Besonderheit raus, ohne die Realität zu leugnen. Also es wird einfach ein Teil oder es wird zu einem Teil des Kindes und nicht zu dem bestimmten Merkmal. Also wir reden das jetzt ja auch nicht klein oder weg, sondern wir normalisieren es. Und wir erkennen ja dadurch auch die realen Herausforderungen an und gleichzeitig geben wir halt dadurch die Botschaft, du bist nicht falsch, sondern du bist einfach du mit dieser Besonderheit, die du nun mal hast. Und auch da waren wir am Anfang echt unsicher und haben viel überlegt, wie wollen wir damit umgehen, ne, als wir die Diagnose bekommen haben. Wie offen wollen wir das teilen und wem sagen wir das? Und da haben wir, also die Meinung, die da vorherrschte, war schon erstmal, ja, das sollte aber jetzt nicht jeder wissen, ne? Also, weil das kann man ihm ja schon echt zum Nachteil und so auslegen. Und jetzt in diesem Jahr habe ich wirklich so deutlich erfahren von Menschen im Umfeld, dass es die richtige Entscheidung war, da so offen und so ehrlich damit umzugehen, weil unser Sohn das einfach komplett als Teil von sich ansieht. Genauso wie seine Lieblingsfarbe lila ist, ist eben auch einfach er Autist. Und es ist so, auch seine Schwester sagt es inzwischen schon so super oft, so, ist es, weil du Autist bist? Und dann schaut er dann manchmal zu mir so, Mama, ist es, weil ich Autist bin? Und dann muss man, also manchmal sage ich, nee, das hat jetzt gar nichts mit Autist oder Nicht-Autist sein zu tun, sondern das ist, bist einfach du. Und manchmal sage ich, ja, das könnte schon jetzt auch sein, weil du Autist bist. Und das ist einfach schön, weil das so eine gewisse Leichtigkeit reinbringt, die nicht von Anfang an bei uns da war. Genau, das waren meine drei ganz persönlichen, individuellen Learnings aus diesem Jahr. Und ich würde mich super freuen, eure Learnings aus diesem Jahr kennenzulernen. Oder schreibt mir die doch voll gerne, wenn ihr es auf Spotify hört. Schreibt mir mal eure Learnings, eure, wenn ihr nur eins habt oder vielleicht habt ihr ja auch so drei, die ihr rauskristallisieren könnt. Schreibt mir die in die Kommentare bei Spotify oder wenn der Post zur Podcast-Folge auf Instagram kommt, könnt ihr mir es auch super gerne in die Kommentare bei Instagram schreiben. Für mich ist es super wichtig, wenn euch dieser Podcast gefällt, dass ihr den Hi Baby Podcast mit 5 Sternen bewertet, auf Spotify, auf iTunes, da auch voll gerne eine Rezension schreiben. Müsst ihr so ein bisschen runterscrollen bei iTunes und so mittendrin kommt dann die Möglichkeit, eine Rezension zu schreiben. Das ist irgendwie nicht so leicht auffindbar, finde ich. Wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterleitet an Menschen, wo ihr denkt, ach, irgendwie mit der Person würde ich das gerne teilen, diese Folge. Das ist super wichtig, dass der Podcast weiterhin sichtbar bleibt und dass ich weiter den Podcast machen kann. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr tut. Lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Wir hören uns morgen schon wieder im Hi Baby Adventskalender. Bis dahin, alles Liebe. Eure Isa.